Du hast dich als Philosophin und als Praktikerin viele Jahre mit dem Zen auseinandergesetzt, hast einen einschlägigen Lehrauftrag an der Uni Wien am Philosophieinstitut, beschäftigst dich da mit der Frage um einen Vergleich. Westöstliche Anthropologie war fast immer im Titel. Dein Schwerpunkt ist der Zen-Buddhismus. Zuletzt hast du über deinen Lehrer Enomir Lasalle eine ausführliche Biografie geschrieben. Was ist das Spezifische vom Zen-Buddhismus, was ihn von anderen Buddhismen unterscheidet?
Ja, wenn man von Zen-Buddhismus sprechen möchte, dann muss man wahrscheinlich einmal zuallererst erklären, was Buddhismus überhaupt ist. Der Buddhismus ist, da stocke ich bereits, eine Religion, eine Weltanschauung, eine Tradition auf jeden Fall, die sehr, sehr alt ist. 2500 Jahre in etwa ins alte Indien zurückgeht und von Indien aus sich über Asien verbreitet hat und auf diesem Weg natürlich unglaublich viele verschiedene Formen angenommen hat. Es gibt in Südostasien einen anderen Buddhismus als in Ostasien und in Tibet gibt es einen anderen Buddhismus als in, ja, eben in China. Das heißt, es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite von dem, was Buddhismus ist und das unterscheidet sich voneinander in etwa so sehr wie, sagen wir, die christlichen Konfessionen untereinander. Also wenn man Extremfälle nimmt, wie zum Beispiel die Quäker, die ja sehr spartanisch sind in ihren Gottesdiensten und in ihrem ganzen Habitus und Erscheinungsbild, aber gleichzeitig also sehr aktiv und sehr, sehr, sehr bemüht darum, das christliche Lebensideal auch wirklich zu leben. Und dazu, ich weiß nicht, das Gegenpol, die orthodoxe Kirche in, sagen wir, Griechenland nimmt mit Weihrauchikonen, Prozessionen, Gesängen und so weiter und so fort, was jetzt gar nichts über das Lebensideal sagt, das die leben, aber das Erscheinungsbild ist so ein anderes, dass man überhaupt nicht meinen würde, dass das dasselbe ist. Und das ist ähnlich im Buddhismus. Also wenn man tibetischen Buddhismus zum Beispiel ja eben mit dem südostasiatischen Buddhismus vergleicht, dann wird man einfach feststellen, dass da ein Riesenunterschied ist schon von der Erscheinungsform her. Tibetischer Buddhismus mit unglaublichen Zeremonien, während der Buddhismus in Südostasien eigentlich eher pragmatisch ist oder jedenfalls nicht so ausufernde Zeremonien hat. Die Zeremonien sind eher ganz still. Der Zen-Buddhismus ist eine Richtung im Buddhismus, im großen Set des Buddhismus, die entstanden ist in China im 6. Jahrhundert nach Christus und die sich eigentlich, wenn man also jetzt das historisch betrachtet, zwar einerseits versteht als eine Tradition außerhalb der Schrift, direkt von Herz zu Herz, wie das also in diesem berühmten Vers von Bodhidharma, dem Gründer des Zen-Buddhismus, heißt. Aber auf der anderen Seite, ganz realistisch betrachtet, ist die Zen-Tradition entstanden als Reaktion auf eine zu große scholastische Bearbeitung des Buddhismus. Also wo man alles, was überhaupt an Buddhismus sich bis dahin entwickelt hatte und fast alles, was es gibt innerhalb des Buddhismus, gab es um die Zeit schon, hat man in China dann in eine ganze Reihe von Traktaten erfasst, untergliedert, in Untergliederungen von Untergliederungen ausgeführt dazu, was jetzt also, ich weiß nicht, die Ethik anlangt, den Erlösungsweg anlangt, die Meditationspraxis anlangt und so weiter. So dass man eigentlich dann vor lauter Merkmalssichtung den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat. Und auf das ist der Zen-Buddhismus eine Reaktion. Und von daher ist dann auch verständlich, warum im Zen-Buddhismus das so deutlich ist, dass es heißt, also eine Tradition außerhalb der Schrift, ohne Worte, direkt von Herz zu Herz.
Nun ist es ja zweifellos so, dass der Zen-Buddhismus sehr attraktiv ist, in den letzten Jahrzehnten viel geübt, vielleicht im letzten Jahrzehnt vom tibetischen Buddhismus abgelöst oder zumindest ist er gleichgekommen. Das klingt aber jetzt sehr erstaunlich, dass der Zen-Buddhismus ja, so scheint mir, auch in den verschiedenen philosophischen Bemühungen des sogenannten Westens auch einige Attraktivität hat. Wie kommt das, wenn das sozusagen nach den philosophischen Traditionen im Buddhismus erst sich entfaltet hat?
Ja, man kann überhaupt nicht sagen, dass sich das nach den philosophischen Traditionen im Buddhismus entfaltet hat. Erstens muss man sehen, dass Philosophie innerhalb des Buddhismus oder sagen wir es konkreter, dass Reflexion auf Praxis und zwar methodische Reflexion auf praktische Lebensvollzüge innerhalb eines Heilsweges, um das also so irgendwie zu umschreiben, dass das im Buddhismus ein unaufgebbarer Bestandteil der Tradition ist. Das heißt, es gibt einerseits das rechte Leben und andererseits das rechte Denken und das gehört zusammen. Das heißt, ich kann nur wirklich aufs Heil bezogen leben, wenn ich gleichzeitig auch diesen reflexiven und kognitiven Aspekt mit hineinbringe. Das heißt, blindlings kann ich gar nichts machen, weil es geht ja um Erwachen, um Wachwerden. Das ist sozusagen das Ziel des Buddhismus und Buddha heißt der Erwachte, also das ist sozusagen eingebaut. Sodass man es also einfach sehen muss, eine buddhistische Praxis ist ohne in irgendeiner Form eine Reflexion drauf, keine genuine Praxis. Das ist mal Punkt 1. Das heißt, das Denken und Denken über Meditationspraxis, und das ist das im Großen und Ganzen eigentlich das wesentliche Movens buddhistischer Tradition, gehört wirklich absolut intrinsisch dazu. Das natürlich artet aber leicht aus, wenn das mal eine Institution ist, wo es auch Beamte gibt, die davon leben, oder halt eben so Klerikalbeamte, die das gern tun. Es gibt auch immer Leute, die gerne sozusagen Schmetterlinge sammeln und dann katalogisieren. Dann artet das in eine scholastische Bewegung aus. Und das ist das, was in China passiert ist, dass das Ganze einfach ein Start ist und dass Leute, die Sehnsucht hatten nach Befreiung oder Erwachen oder was immer auch, wie man das jetzt nennen möchte, denen dieses scholastisch einfach zu langweilig war und die den Widerspruch empfunden haben zwischen einer scholastischen Aufarbeitung dessen, was sich der Buddhismus nennt und dem Heilsziel, das der Buddhismus vorgibt, nämlich eben Erwachen und Befreiung. Und die haben dann darauf reagiert und haben sich überlegt, wo kommen Aspekte hinein, wo kommen Impulse her, die diese Verkrustung aufbrechen und wo es dann weitergeht. Faktisch ist es so, dass man also nicht sagen kann, dass der Zen-Buddhismus punktuell mit einer bestimmten Person verbunden wäre. Das ist in der Tradition, wird das so gesagt, dass Bodhidharma derjenige gewesen sei, der den Zen-Buddhismus begründet hat. Tatsächlich ist sehr fragwürdig, ob Bodhidharma überhaupt eine historische Person war. Darüber gibt es also Diskussionen. Wahrscheinlich war er ein Mönch, der aus Indien gekommen ist. Und wenn man die ganz frühen Zen-buddhistischen Schriften anschaut, die man in Dunhuang, in diesen Höhlen gefunden hat, dann hat man dort Texte, die also überhaupt nichts von dieser paradoxen Brillanz zeigen von späteren Zen-Texten, sondern das sind einfach Meditationsanweisungen, die zum Teil ziemlich fad sogar zum Lesen sind. Ich meine, ich finde sie sehr interessant, aber sie haben also nicht diesen Kick, den man so erwartet von Zen-Tradition, so landläufig. Und insofern kann man einfach nicht sagen, dass das Zen erst nach den Philosophien auftritt, weil das einen ganz anderen Hintergrund und eine ganz andere Richtung auch hat. Thank you.
Wenn das jetzt keine scholastische Tradition ist, im Sinn, welcher Art sind die Theorietexte, in welcher Weise sind Reflexionen niedergeschrieben worden, welche Textarten gibt es da?
Das ist sehr unterschiedlich. Also das eine ist, dass es natürlich Textsammlungen gibt von Aussprüchen von Zen-Meistern. Das sind vor allem aus China sind solche Textsammlungen überliefert, aber erst relativ spät, also im 8., 9. Jahrhundert, beginnt das, solche Textsammlungen, da gibt es also ein paar von Lin Ji oder Rinzai oder Huang Po oder auch von Umon. Sehr viele dieser Geschichten sind Begegnungen zwischen Lehrer und Schüler, aber nicht nur, weil es gibt zum Beispiel von Rinzai oder Lin Ji, gibt es also eine ganze Reihe von Reden, die er gehalten hat, die überliefert sind und die dann irgendwer aufgezeichnet hat. Das ist also so eine Kategorie von Texten. Eine zweite Kategorie von Texten sind zum Beispiel, und das sind also so paradigmatisch, kann man das eigentlich anführen hier, die Schriften des Zen-Meisters Dogen. Der Dogen war ein Japaner, ein japanischer Mönch, der sehr früh schon begonnen hat, sich mit Zen zu beschäftigen, weil damals gab es bereits Zen in Japan, aber er war nicht zufrieden mit dem, was er gefunden hat, er war auch mit den anderen Möglichkeiten, die sich im Kontext Buddhismus in Japan geboten haben, nicht zufrieden. Ist also nach China gegangen, um das etwas besser kennenzulernen, kam dann mit einer verbrieften Nachfolge und einer verbrieften Erleuchtung, also was immer das jetzt ist, aber mit einer Bestätigung seiner Befähigung, dass er lehren kann, dass er Zen-Praxis lehren kann, zurück nach Japan, hat dann zwei Klöster gegründet, also eines zunächst in der Nähe von Kyoto und dann später ein ganz großes, das heute noch existiert, im Eiji, und hat dann einen Korpus von Schriften hinterlassen. Das ist ein riesengroßer Korpus von Schriften, und das sind Ansprachen, die er gehalten hat an seine Schüler, an die Mönche der Klöster. Das sind aber faktisch gleichzeitig, also manche sind sehr praktisch, nicht? In manchen dieser Ansprachen geht es darum, wie man richtig sitzen soll, wenn man meditiert. Und dann gibt es aber wieder Ansprachen, wie zum Beispiel diese eine berühmte über Sein-Zeit, die also in ihrer Komplexität einem Heidegger Text, also durchaus, also mindestens gewachsen ist. In den Übersetzungen, die es gibt, merkt man das nicht immer, weil oft die Differenziertheit dieses Textes etwas unterspielen, das heißt, das wird dann so halt in eine europäische Alltagswahrnehmung übertragen, aber faktisch sind das also hoch elaborierte philosophische Texte, die bis heute Leute beschäftigen in Japan, beziehungsweise heute wieder Leute beschäftigen in Japan, weil man sehr lange diese Dogen-Texte einfach in der Versenkung verschwinden hat lassen. Sich zwar immer auf ihn berufen hat, aber seine Texte nicht ernst genommen und nicht studiert hat. Das ist erst eigentlich seit der Jahrhundertwende passiert, dass man sich da wieder besinnt auf diese Tradition. Und dann gibt es natürlich, und das ist also der dritte große Korpus von Texten, der sowohl mit Teil 1, also diesen Aussprüchen von Zen-Meistern, als auch mit zum Beispiel solchen philosophischen Texten ein bisschen was zu tun hat, die Koansammlungen. Diese Koan sind Fragen, die ein Lehrer seinem Schüler stellt, und dann gibt es oft eine ganz paradoxe Antwort, die möglicherweise auch der Lehrer selber gibt, wenn es dem Schüler nicht gelingt, oder es sind Beziehungssituationen zwischen Lehrer und Schüler, wo der Lehrer dem Schüler irgendwas ganz Banales sagt, wie geh und wasch deine Schalen, oder irgendwas ganz Exorbitantes tut, wie dem Schüler den Finger abschneiden. Das sind also so die Extrempole. Und diese Geschichten sind aber alle so, sozusagen, in diesen Geschichten fokussiert sich der Moment der Erfahrung des Erwachens für diesen jeweiligen Schüler, von dem da die Rede ist. Öfter mal auch allerdings verpasst er dann die Gelegenheit, aber offensichtlich waren diese Geschichten so eindrücklich, dass sie trotzdem gesammelt worden sind. Und diese Geschichten, diese Koansammlungen werden heute noch verwendet für Zen-Übende als Übungsbeispiele, um dieser Qualität des Erwachens irgendwie nahe zu kommen.
Die vorher genannte scholastische Tradition innerhalb des Buddhismus, scholastisch klingt immer ein bisschen pejorativ, das sind ja schon auch sehr, sehr differenzierte philosophische Traditionen zu erkenntnistheoretischen, logischen, hermeneutischen Fragestellungen. Die drei von dir jetzt genannten Textsorten knüpfen alle nicht unmittelbar an diese Traditionen an. Jetzt trotzdem ist der Zen-Buddhismus auch für Philosophierende im Westen sehr interessant und attraktiv. Während viele logische Traktate etwa im Westen von Philosophierenden kaum rezipiert werden. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, das hängt mit verschiedenen zusammen. Das eine ist, dass die philosophische Tradition des Buddhismus, also dieses reflexive Moment, das wir als Philosophie zu bezeichnen pflegen, im Westen nicht sehr bekannt ist. Wer kennt außer Karl Jaspers Nagarjuna zum Beispiel? Obwohl Nagarjuna mit Sicherheit einer der fulminantesten Philosophen in der Philosophiegeschichte weltweit ist, nach meiner bescheidenen Einschätzung. Aber wer kennt ihn? Bestenfalls kennt man den Namen, aber mehr ganz sicher nicht. Und mit anderen Philosophen oder halt ja, mit anderen Philosophen im Kontext des Buddhismus ist es ähnlich. Also da, wer kennt das schon? Man liest es nicht, und es gibt mittlerweile natürlich schon Übersetzungen, aber die sind dann entweder Englisch, was deutschsprachige Leser sehr ungern lesen, nach meiner Erfahrung, und dann setzen sie einfach auch eine ganze Menge an kulturellem Wissen voraus, weil sie halt einfach alte Texte sind. Das heißt, wenn ich Thomas von Aquin lese, muss ich auch ein bisschen was über christliche Tradition wissen, weil sonst verstehe ich überhaupt gar nicht, wovon der spricht. Und ähnlich ist es da auch. Ich meine, wenn du einen buddhistischen Text liest, musst du was wissen über Buddhismus, weil sonst verstehst du Bahnhof, weißt gar nicht, wovon die Rede ist. Weil man einfach bestimmte Termini kennen muss, wie, ich weiß nicht, Bodhisattva oder Nirvana oder so. Und das sind wiederum Konzepte, die man einfach sich erarbeiten muss, weil sie nicht unmittelbar in der westlichen Tradition so einfach vorzufinden sind. Gerade Nirvana ist ein gutes Beispiel, weil die Erfahrung zeigt, dass die Leute sich unter Nirvana die tollsten Dinge vorstellen. Meistens sind sie in einem Zustand, wo man halb belämmert irgendwo in der Ecke lehnt und einem die Welt wurscht ist. So. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Nirvana bedeutet das Ende von Gier, Hass und Verblendung. Mal pragmatisch betrachtet. Das ist eine sehr interessante Frage, was passiert, wenn Gier, Hass und Verblendung aufhören und man stirbt trotzdem noch nicht. Wie lebt man ohne Gier, ohne Hass, ohne Verblendung? Also ohne irgendwelchen merkwürdigen Ideen auf den Leim zu gehen, sondern wenn man immer die Wirklichkeit so sieht, wie sie ist. Was ist das für eine Art zu leben? Und diese Qualität, das ist das, was in diesen Zen-Texten sozusagen, mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, enshrined ist, also eingefangen ist. Aber eben auch in einem durchaus sakralen Kontext in gewissem Ausmaß. Also es sind einfach kleine Kristalle sozusagen einer ganz bestimmten Sicht von Wirklichkeit, die sich, also in den Korns vor allem, kristallisieren. Und nun sind gerade diese Korngeschichten, und das hängt dann auch mit der Rezeptionsgeschichte des Zen zusammen, in den Westen gekommen, relativ früh. Das ist vor allem Suzuki DT, da ist jetzt Taitaro Suzuki, der da dann stark beteiligt war und der auch diese ganze Qualität von Erleuchtung und Erwachen also unglaublich betont hat, so dass man öfter mal den Eindruck bekommen hat, das wäre so dieses, das wäre ein hochdramatisches Geschehen, wo also die Welt mindestens explodiert und nachher schaut alles ganz anders aus. Das ist nicht ganz falsch, aber in Wirklichkeit explodiert die Welt also auf keinen Fall, sondern bestenfalls explodiert man selber, aber auch nur die, wie soll man sagen, die Masken seiner selbst, wenn schon überhaupt, so kann man das auch nicht wirklich ausdrücken. Aber der Zen-Buddhismus ist in einem Moment in den Westen gekommen, wo die westliche Welt begonnen hat, sehr, sehr restriktiv organisiert zu werden. Unter dem Vorwand größtmöglicher Konsumfreiheit. Das ist einfach zu, genau zu der Zeit in den Westen gekommen, wo Leute wie Thomas Merton zum Beispiel, dieser amerikanische Trappistenmönch, festgestellt haben, die Qualitäten des wahren, schönen und guten, also die transzendenten Qualitäten, verschwinden, weil die Leute denken nur noch dran, an ein besonders gutes Parfum oder ans nächste Bier oder einfach an irgendwas anderes, was man konsumieren kann. Das tritt in den Vordergrund als Lebensziel. Ich meine nicht, dass das nicht früher auch schon gewesen wäre, aber es ist sozusagen gesellschaftlich, ein gesellschaftlich sanktioniertes Lebensziel. Und das unterscheidet die moderne Gesellschaft, denke ich, von früheren Gesellschaften ziemlich stark, dass es immer früher mal diese Perspektive gegeben hat, dass der Konsum oder das Materielle oder wie man das jetzt ausdrücken möchte, die Gegenstände dessen, was ich gerne haben möchte und kriege oder auch nicht, dass das nicht das Ende vom Lied ist, sondern dass es so noch was gibt, was drüber rausgeht. Und das ist eigentlich, denke ich, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ziemlich abgeriegelt worden. Ein großes Simulakrum von Welt wurde sozusagen erzeugt. Gut, über das muss man jetzt nicht ausführlich reden. Aber das steht sozusagen im Hintergrund der Rezeption des Zen-Buddhismus, weil der Zen-Buddhismus ist just zu dieser Zeit angekommen. Und die Leute, die sich dafür interessiert haben, das waren die Leute, die Outlaws waren, Outcasts aus der Gesellschaft, Künstler, Intellektuelle, Avantgarde-Leute, die da was gesucht haben, was sie in ihrer Gesellschaft nicht mehr gefunden haben. Und das ist genau diese Qualität eines Lebens in der Wirklichkeit, so wie sie ist. Und ich denke, das ist das, was Leute an diesen unverständlichen Zen-Geschichten so attrahiert, weil in dieser Paradoxie leuchtet plötzlich was auf, auch wenn man das nicht versteht und auch wenn man das jetzt just nicht als Übungsbeispiel benutzt, weil ich meine, dazu braucht man dann einen Lehrer und bis man das kann und das ist ja so dann unglaublich formal, das Ganze. Und ja, das hat einfach dann also seinen eigenen Ritus sozusagen und seine eigene Bürokratie und was immer auch. Aber die Geschichten selber enthalten was, einen Impetus, der wirklich über die Zeiten sozusagen wirkt und der aufwachen lässt. Und sei es nur, dass man lacht, wenn man plötzlich merkt, hallo, Moment, da geht es nicht weiter mit meinem Denken. Und ich denke, das fasziniert einfach Leute, die Philosophie machen. Sicher nicht alle Leute, die Philosophie machen, aber einen Teil der Leute, die Philosophie betreiben, sicher, weil Philosophie eigentlich von den Ursprüngen her auch eine Frage der Lebenspraxis und der reflektierten Lebenspraxis war.